Wer will es leugnen? Babys sind richtig süß. Ich meine, es ist wirklich erstaunlich, was für eine Wirkung die immer wieder auf uns haben. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass Erwachsene können dabei sein, die tiefste Themen miteinander zu diskutieren, Theologie, Politik, Geschäfte und so weiter. Aber wenn jemand ein Baby in den Raum bringt, sinken alle IQs um etwa 50%. Boom. Es kriegt keiner mehr ein richtiges Wort raus. Ne? Es ist nur noch... Na, kennt ihr doch, ne? Nun, Babys bleiben nicht Babys, aber ich habe ein Foto mitgebracht, was ich euch heute zeigen wollte. Was meint ihr? Achso. Erstmal, ist das Baby süß oder nicht? Erste Dinge zuerst klären hier, ne? Ja, das ist das allererste Foto von mir, was noch in der Klinik gemacht wurde. Und ja, man sieht und staune, ich hatte Haare oben auf dem Kopf. Das kannst du wieder wegmachen, danke. Ja, Babys haben eine besondere Auswirkung auf uns so häufig. Aber es gibt tatsächlich auch die Fälle, wo wir als gerade als Erwachsene so tief, so, naja, man möchte fast sagen, verbissen in unserer Sache drin sein können, dass nicht mal ein kleines Kind oder ein Baby diese Auswirkung auf uns hat. Es gibt die Fälle, die für uns so, naja, schwierig sind, dass wir es aus dem Blick verlieren, was für ein besonderer Segen, was für eine besondere Freude das ist, ein kleines Kind dabei haben zu können. Man könnte sagen, dass es in unserem Text für heute so ein Fall gewesen ist. Diesen Text finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Ich lese die Verse 13 bis 16. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Nun, gewissermaßen müssen wir den Jüngern gegenüber ein bisschen fair sein hier. Die waren in einer stressigen Situation. Die sind schon länger mit Jesus unterwegs gewesen. Und jetzt wussten sie, dass sie auf dem Weg waren nach Jerusalem. Jerusalem war ein heißes Pflaster für Jesus. Er hatte inzwischen viele Feinde zu den ganzen Menschen, die ihm gefolgt sind. Viele Leute, die ihm Böses wollten, viele Leute, die ihn ausschalten wollten. Und die Jünger wussten, dass sie unterwegs waren nach Jerusalem. Das war Stress. Sie wussten, dass es für Jesus gefährlich werden könnte, dass es wahrscheinlich auch für sie gefährlich werden könnte. Kommt noch hinzu, Jesus hatte immer Massen von Menschen, die ihm hinterher gewesen sind. Alle wollten etwas von ihm. Wir lesen mehrfach in den Evangelien, dass sie kaum zur Ruhe gekommen sind. Selbst wenn sie sich zurückgezogen haben, um Ruhe zu haben. Die Leute sind hinterhergekommen und sie hatten trotzdem keine Ruhe. Und es wird in dieser Situation nicht anders gewesen sein. Es waren ganz viele Leute, die gekommen und gegangen sind, die alle etwas von Jesus wollten. Und die Jünger meinten es sicherlich gut, indem sie Jesus schützen wollten. Aber es zeigt uns wieder mal, dass, wie Markus das mehrfach auch zeigt, die Jünger haben das, was Jesus ihnen gesagt hat, nicht immer verstanden. Und mehrfach hat Jesus ihnen auch sagen müssen, so meinte ich das nicht. Er musste sie zurechtweisen, er musste ihnen sagen, nein Leute, das ist anders, als ihr es euch denkt dabei. Aber ich denke, hier sehen wir schon einen ganz wesentlichen Punkt bei diesem Text. Fällt es dir schwer, das zu tun, was Jesus will? Ich weiß, ich habe immer wieder meine Schwierigkeiten zu wissen, was ist das genau? Ich meine, klar, es gibt die gewisse Situation, wo es absolut klar ist, kein Problem. Aber es gibt andere Fälle, wo man sich fragt, was will er in dieser Situation? Was ist eigentlich sein Wille? Ich möchte dem gern folgen, wenn ich nur wüsste, was das ist. Weil manchmal haben wir schon unsere Schwierigkeiten. Vor einigen Jahren gab es diese Armbänder mit WWJD drauf. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Dass Leute sich selber daran erinnern sollten, dass sie sich diese Frage stellen sollten. Aber immer wieder mal ist es gar nicht so einfach zu wissen, was man an der Stelle tun sollte. Und ich kann dir auch keine Formel geben, wenn A und B eintreten, machst du C und dann kommt genau das Richtige raus. Das wäre toll, ne? Wenn man das so einfach machen könnte, dass man das immer genau aufschlüsseln könnte, wie das sein sollte. Aber eins sehen wir ganz deutlich in den Evangelien. Obwohl die Jünger immer und immer wieder das Falsche gemacht haben. Und ich meine, wir reden bis hin zur Leugnung, dass sie ihn kennen, hat Jesus sie nie verworfen. Jesus ist an keinem Punkt so ausgerastet, dass er gesagt hat, wenn ihr es immer noch nicht begriffen habt, dann hau ab. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das findet man nirgends. Selbst bei einem Judas Iskariot. Er hat sich selber aus dem Leben genommen und den Weg zu einer Versöhnung mit Jesus verbaut. Aber Jesus hat ihm nie gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und wenn Jesus seine Jünger, die unmittelbar da waren bei ihm, die seine Wunder gesehen haben, die seine Lehre aus erster Hand gehört haben, wenn er selbst mit diesen Menschen so eine Geduld hatte, warum würdest du denken, dass er dich verwerfen will? Weil du nicht alles richtig machst. Wenn wir in Demut zu ihm zurückkommen, wenn wir wirklich seinen Willen suchen, dann wird er uns nicht einfach rausschmeißen. Er wird uns korrigieren. Manchmal wird diese Korrektur nicht so wirklich Spaß machen, aber er wird dich nicht verwerfen. Er schreibt dich nicht ab. Also brauchst du dich selber auch nicht abzuschreiben. Und genau das ist das, worum es geht in diesem Text. Ich möchte den Vers 15 nochmal anschauen. Da sagt Jesus, Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Nun, es wird viel überlegt und diskutiert und ganze Bücher darüber geschrieben, was bedeutet das eigentlich, das Reich Gottes wie ein Kind anzunehmen. Ich meine, ist das, weil Kinder immer unschuldig sind? Das wäre eine problematische Behauptung. Ich meine, oft sehr süß, oft etwas unschuldig in ihrem Wesen, aber Kinder so ganz unschuldig, glaube nicht, dass das so ganz das sein kann. Ist, weil Kinder immer freundlich sind. Tja, es ist auch immer schön und süß und nett, wenn ein Kind freundlich ist, aber es ist auch nicht immer der Fall. Kinder sind auch nicht immer freundlich. Aber bei diesen beiden Fragen, wo sind wir wieder gelandet? Um unschuldig zu sein, tust du das Richtige und das Falsche tust du nicht. Um freundlich zu sein, musst du etwas tun. Es ist wieder, was du tust. Schon wieder geht es in erster Linie um mich. Das, was ich tue oder das, was die anderen tun. Das soll alles nicht heißen, dass es vollkommen egal ist, was wir tun. Was wir tun, macht schon einen Unterschied. Das bleibt nicht aus. Aber ist das, was wir tun, das Entscheidende? Und ich denke, hier sagt Jesus, beantwortet Jesus diese Frage klar und deutlich mit einem Nein. Das, was wir tun, ist nicht das Ausschlaggebende. Aber überleg's dir. Wann war das letzte Mal, dass du es erlebt hast, dass ein Kind zu Mutter oder Vater gegangen ist und hat gefragt, Mama, Papa, haben wir genug Geld, um die Miete zu bezahlen diesen Monat? Ich möchte fast mit Handzeichen machen, wer das schon mal gesehen hat. Oder dass die sagen, haben wir genug Geld, um die Hausrate zu bezahlen? Haben wir genug Geld, um die Autorate zu bezahlen? Haben wir genug Geld, um das Essen zu kaufen oder irgendwas derartiges. Kinder überlassen existenzielle Fragen ihren Eltern. Und wo sie es nicht tun, wenn du das schon mal erlebt haben solltest, dass ein Kind zu den Eltern gegangen ist und hat gefragt, haben wir genug Geld für die Miete? Dann müsste das eigentlich der klassische Fall von die Ausnahme bestätigt die Regel sein. Weil wenn ein Kind das tut, müsste das auffallen. Das ist kein normales Verhalten. Das wäre etwas ganz Ungewöhnliches. Also was nicht zu einem Kind passt. Weil normalerweise ein Kind überlässt diese existenziellen Fragen den Eltern. Die Eltern haben sich darum zu kümmern und ein Kind macht sich meist gar keine Gedanken dazu, keine Sorgen darum. Kinder nehmen Geschenke auch gern an. Kinder, wieder so die Ausnahme würde die Regel bestätigen, aber Kinder machen sich keine Gedanken darüber, oh, die haben mir jetzt ein Geschenk gemacht, wie kann ich ein gleichwertiges oder vielleicht höherwertiges Geschenk zurückgeben, auf das wir wieder ausgeglichen sind. Ja, ihr schmunzelt, aber wie viele von uns machen das? Ja. Wir Erwachsenen sind an manchen Stellen, tut mir leid, aber wir sind ein bisschen bedeppert. Wir machen uns Sorgen darum, wie kann ich etwas zurückschenken, um das Geschenk von dem auszugleichen. Wenn du das tust, hast du das denen zurückgezahlt und ist kein Geschenk mehr. In unserem Denken ist es auch so. Sollte ja, ich kann mich nicht beschenken lassen, das ist ja peinlich. Als würde ich etwas von dem brauchen. Aber wenn es um unsere Beziehung zu unserem Gott geht, ich brauche was. Ich brauche etwas, was nur er mir geben kann und was ich niemals zurückzahlen kann. Und von daher ist es schon abwegig, wenn ich mir einbilde, dass ich es zurückzahlen kann. Und dann bin ich nicht wie ein Kind gekommen. Aber Jesus sagt, nur wer das Reich Gottes wie ein Kind annimmt, wird hineinkommen. Das hören wir eigentlich nicht so gern. Wir sind Erwachsenen. Wir sind leistungsorientiert. Wir wollen unseren Weg verdienen. Und so lassen wir uns immer und immer wieder so viel Segen von Gott entgehen. Wenn wir denken, dass wir es verdienen können. Es ist sein Geschenk an uns und das müssen wir so akzeptieren. Es fällt uns immer wieder schwer. Es ist eigentlich für uns ein Wachstumsprozess, wieder wie ein Kind zu werden. Uns beschenken lassen zu können. Etwas aus seiner Hand zu nehmen, was wir nie wieder gut machen können. Wieder. Es ist nicht das, was wir tun, überhaupt keine Rolle spielt. Das, was wir tun, reflektiert unsere Beziehung zu dem Vater. Reflektiert, wie sehr wir auf Jesus hören. Weil unser Tun soll auch ein Segen für die Menschen um uns herum sein, auf dass sie die Liebe des Vaters sehen und erkennen und eher bereit werden, das anzunehmen. Unser Tun hat schon eine Bedeutung, ist keineswegs bedeutungslos. Aber unser Tun wird niemals unser Seelenheil verdienen können. Du kannst dir noch was einbilden. Gott wirst du niemals so beeindrucken können. Es ist sein Geschenk an dich. Und dann ist es so schön, wie Jesus das dann gemacht hat. Ich habe den Vers 16 auch noch da, ne? Ja. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Nun, stell dich bitte mal in diese Situation. Stell dir mal vor, du bist das Kind, das Jesus in seine Arme nimmt. Und er legt seine Hand auf dich. Und er segnet dich. Ich stelle mir das als etwas unglaublich Wohltuendes vor. Etwas, wo ich nichts leisten muss, keinem, schon gar nicht ihn, zu irgendwas überreden muss, sondern ich darf mich einfach in seine Arme legen. Und das ist seine Einladung für dich. So häufig sind wir so beschäftigt, so stark unterwegs, haben so viel zu tun, dass wir gar nicht lang genug stillhalten, dass er seine Hand auf uns legen könnte. Ist unser Kopf schon wieder weg. Er will dich segnen. Du bist ein Kind des Vaters. Er will dich in seine Arme aufnehmen. Er will dein Leben verändern. Ja, weil das, was du bisher getan hast, reflektiert nicht ganz das, was Jesus uns vorgelebt hat. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, ob 9 Tage oder 99 Jahre. Er hat immer mehr Segen, den er uns geben will. Und er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Denn nur in ihm, nur in unserem Schöpfer Gott, durch seinen Sohn Jesus und sein Opfer, haben wir eine bleibende Hoffnung. Aber in ihm haben wir eine Hoffnung, die uns nie genommen werden kann. Seine Einladung an dich, hier und heute, setz dich wie ein kleines Kind auf seinen Schoß. Lass dich in die Arme nehmen und lass dich von ihm segnen. Er bietet uns das in so viele Weise an. Vor allem, dass wir erkennen, dass wir all das, was wir vermasselt haben, all das, was wir falsch gemacht haben, bei ihm ablegen dürfen. Wir dürfen es ihm bekennen. Er weiß es sowieso. Und er befreit uns von diesem Schuld. Wir dürfen all das, was uns belastet, auch wenn man nicht unbedingt von Schuld reden kann. Ihr habt Situationen beim Studium oder an der Arbeit oder in der Familie, wo du belastet bist von dem, du kannst nichts dafür. Man kann nicht von Schuld reden, aber es belastet dich trotzdem. Das auch kannst du zu ihm bringen. Ihm davon erzählen. Und bitte, bitte, denk nicht, dass es ausreicht, einmal der Woche hierher zu kommen, alles abzulegen und dann wird es die ganze Woche über gut gehen. Wir brauchen ihn jeden Tag. Wir brauchen ihn jeden Moment. Und er ist immer da für uns. Und wenn es uns bewusst wird, dass wir das Reich Gottes nur annehmen können wie ein Kind, es uns schenken lassen können, dann wird das für uns eine Kraftquelle, wo wir immer wieder zurückgehen können, wo wir eigentlich nie wieder weggehen wollen, dass er uns beschenken, bereichern und stärken kann. Amen.